Herr, segne du jetzt Reden und Hören. Amen. Ich grüße euch ganz herzlich. Ich freue mich, dass ich wieder mit euch feiern darf, mit euch das Wort hören und Gott preisen darf. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Klaus Augustin, ich bin evangelisch-lutherischer Religionslehrer in Graz. Vielleicht haben Sie es auch noch im Ohr, vor einigen Jahren meinte der Trainer von Ajax Amsterdam, ich weiß nicht mehr, wer das war, aber er meinte vor einem Europa League-Spiel gegen Austria Salzburg, die damals recht gut waren, über die österreichische Mannschaft ehrfurchtsvoll: Sie haben einen Lauf. Alles, was Sie angreifen, wird momentan zu Gold. Was meint er damit? Da der Salzburger Verein damals sehr erfolgreich war, kann der Ausspruch ja nur was Positives bedeuten. Ich suche, ich google und finde dazu eine griechische Sage. Ich erzähle sie euch. Dionysos, der mächtige junge Gott des Weines, zog von Land zu Land. Zu seinem ausgelassenen, tanzlustigen Gefolge gehört auch der alte Silen, ein ewig betrunkener Dickwanst, den er besonders ins Herz geschlossen hatte. Als nun eines Tages der Gott, Weinlaub begrenzt, mit seinen Freundinnen und Bacchantinnen hinüber nach Kleinasien zog, in die Landschaft Lydien, da verloren sie den Silen. Der Alte hatte sich ziemlich betrunken in einem Weingarten zu einem Schläfchen hingestreckt und war dort von der Schar vergessen worden. Den kahlen Kopf im Schatten der Rebstöcke, den vollen Bauch in der prallen Sonne, so fanden ihn Bauern aus dem benachbarten Phrygien. Die Bauern hatten ihren Spaß mit dem Alten, sie fesselten seine Hände mit Blumenkränzen und führten ihn so, wie man Gefangene zu führen pflegt, im Triumph zu ihrem König. Der König von Phrygien hieß Midas. Er erkannte den Begleiter des Dionysos sogleich, empfing ihn wie den Gott selber und veranstaltete ihm zu Ehren ein 10-tägiges Fest. Am Morgen des 11. Tages brachte er seinen Gast in feierlich-fröhlicher Prozession nach Lydien zurück, wo Dionysos, der schon in großer Sorge gewesen ist, den wiedergefundenen Freund gerührt umarmte. Zu König Midas sprach Dionysos: Er bittet dir zum Lohn für alles Gute, das du meinem Silen getan hast, eine Gabe von mir, was immer es sei. Es sei dir gewährt. Midas hatte sofort eine großartige Idee. Er hatte schon immer davon geträumt, mit den Göttern einen vertrauteren Umgang zu haben und dass einer von ihnen ihm einen Wunsch erfüllen möge. So schenke mir, rief er mit gierig leuchtenden Augen, dass alles, was ich berühre, im selben Augenblick zu purem Gold werde. Mit schmerzlicher Miene erfüllte der Gott den Wunsch und verschwand. Midas wollte aber seine neue Gabe gleich ausprobieren und brach von der nahen stehenden Eiche einen Zweig ab. Siehe, er verwandelte sich in Gold. Nun hob er einen Stein vom Weg auf, ein schwerer Goldklumpen füllte seine hohle Hand. Im Vorbeigehen streiften seine Finger reife Kornähren, die Halme knickten ab, sie waren zu schwach für die Ähren, die sich in schweres Gold verwandelt hatten. Midas kam heim. Die Pfosten der Türe, die er im Vorbeigehen berührte, leuchteten auf, sie waren zu Gold geworden. Und das Waschwasser, in das er seine Hände tauchte, verwandelt sich ebenfalls in das wunderbare Metall. Nun setzte sich Midas zu Tisch, er war hungrig und wollte essen. Doch siehe, auch Brot und Fleisch Fisch und Obst verwandelten sich in Gold, sobald seine Hände es berührten, und als flüssiges Gold, das keinen Durst löscht, rann der duftende, kühle Wein seine Kehle hinab. Da erkannte er endlich, wie töricht sein Wunsch gewesen ist. Er hatte sich durch seine Habgier selber zum Hungertod verurteilt. Verzweifelt schlug er sich gegen die Stirn und siehe, sein Gesicht von der Hand berührt, er strahlte golden und in goldene Borsten und Drähte verwandelte sich das Haar und der Bart. Da stürzte er zu Boden, erhob auf goldenem Fußboden kniend die Hände zum Himmel und flehte zu Dionysos, er möge ihn doch von der schrecklichen Gabe wieder erlösen. Ich habe gefrevelt, rief er, o sei mir gnädig und lass mich nicht hungers sterben um meiner Torheit willen. Der Gott, den seine Bitte erreichte, sprach mit himmlischer Stimme weit über Berg und Tal her, steh auf, Midas, du reuiger Narr, und wandere ins Gebirge bis an die Quelle des Flusses Baktolos. Dort tauche den Topf in kristallene Flut, und sie wird dir den goldenen Firnis abwaschen und dich zugleich von deiner Schuld reinigen. Dankbar und glücklich gehorchte Midas. Er pilgerte an die heilige Quelle, tauchte sein Haupt in das Wasser und wurde wieder, wie er gewesen ist. Der unselige Zauber war von ihm genommen. König Midas hasste von nun an Schätze und Reichtümer. Er verließ seinen goldenen Palast und lebte einfach und fromm unter den Hirten des Landes. Alles, was sie angreifen, wird momentan zu Gold. Die Geschichte des naiv-gierigen König Midas wird oft zitiert, wenn jemand auf scheinbar recht einfache, vielleicht auch fragwürdige Art zu großem Erfolg kommt. Als Privatperson, als Geschäftsmann oder als Fußballclub. Die Geschichte auf die Bestrafung fragwürdiger Gier zuzuspitzen scheint naheliegend, ist jedoch zu einseitig. Ich möchte mit euch auf die recht sonderbaren Handlungen des Königs schauen. Alles, was er angreift, wird zu Gold. Überall, wo der König Hand anlegt, entsteht immenser Reichtum. Lasst einmal alle Bedenken beiseite und stellt euch so einen Haufen Gold, Geld, einmal vor. Das ist ja grundsätzlich einmal nichts Schlechtes. Damit kann man ja recht viel tun, auch Gutes. Das Gold und Geld hat an sich also nichts Negatives, aber auch nichts Positives. Es hängt davon ab, welchen Wert wir dem Geld zuschreiben. Stellt euch folgende Situation vor. Ihr steht in irgendeinem Supermarkt an der Kasse und vor euch möchte eine Person irgendeine Kleinigkeit, eine Packung Milch kaufen, hat aber nur einen 100-Euro-Schein mit. Die Person hält ihn der Kassierin hin und die kann ihn nicht annehmen. Die zahlende Person dreht sich jetzt zu euch um und fragt, ob ihr wechseln könnt. Auch wenn ihr jetzt wechseln könntet, würdet ihr es tun? 100 Euro sind recht viel Geld. Andererseits habt ihr gerade miterlebt, dass man mit 100 Euro nicht einmal eine Packung Milch bezahlen kann. 100 Euro sind demnach nichts wert. Der Wert eines Dinges, und mehr ist der 100-Euro-Schein auch nicht, ein Stück bedrucktes Papier. Der Wert eines Dinges entsteht durch die Vereinbarung von uns Menschen. Wir alle, die meisten von uns indirekt, haben bestimmt, dass dieses Stück Papier 100 Euro wert ist und man dafür bestimmte Dinge kaufen kann. Vielleicht liegt der Hauptaspekt dieser griechischen Sage ja genau darin. Vielleicht erzählt sie über dieses erste Erschrecken der Menschen damals vor einem Phänomen, das damals recht neu war. Konkrete Güter, Dinge, Lebensmittel, Kleidung, Baumaterialien werden in tauschbare und damit handelbare abstrakte Dinge, also Gold, Geld, umgewandelt. Und diese Erfahrung wird von der Erkenntnis begleitet, dass durch diese abstrakten Handelsgüter, also Gold und so weiter, die konkreten angreifbaren Waren an Lebenssinn verlieren. Plötzlich ist Gold mehr wert als die Lebensmittel, die man sich dafür kaufen kann. Obwohl man von Gold nicht abbeißen, nicht leben kann. Das hat Midas erfahren. Diese Erfahrung machen auch wir heute, wenn das Retten von Geldinstituten plötzlich wichtiger wird als das Überleben der Menschen, die diesen Banken vertraut haben. Beim aktiven Handeln, aus dem aktiven Handeln, aus dem Handanlegen ist ein abstrakter Handel geworden, der mit dem wirklichen Leben nur mehr sehr wenig zu tun hat. Dabei entstehen Abhängigkeiten, die ganze Länder in den Ruin und Menschen in die Sklaverei treiben. Auch heute, gerade heute. In der Hoffnung, sich endlich ein menschenwürdiges Leben leisten zu können, verschulden sich immer mehr Menschen und begeben sich in ausweglose Abhängigkeiten von wenigen Reichen. Hier liegen wahrscheinlich die wahren Gründe von Ausbeutung der vielen, von kriegerischen Auseinandersetzungen, von Diktaturen und den davor flüchtenden Menschen. Gleichzeitig gibt es aber jedoch auf unterschiedlichen Ebenen Menschen, die sich ihrer Handlungen bewusst werden, die Alternativen suchen zum naiv-gierigen Ansammeln von Geld, Gold und Aktienpaketen. Wobei ich euch bitte, mich nicht falsch zu verstehen. Nicht das Gold des Midas ist schlecht. Sein Umgang damit war es, der ihn beinahe in den Tod getrieben hatte. Es geht darum, wie ich selbst mein Handeln, mein Tun ausrichte, welches Ziel ich mit meinem Handeln verfolge. Die von mir ausgewählte Schriftstelle für diesen Gottesdienst soll das verdeutlichen. Ich lese sie vor aus dem Matthäusevangelium aus dem 12. Kapitel. Dort lesen wir: Jesus ging weiter und kam in eine Synagoge. Dort war ein Mann mit einer abgestorbenen Hand. Die Pharisäer hätten Jesus gerne angezeigt und fragten ihn deshalb: Ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen? Jesus antwortete: Stellt euch vor, einer von euch hat nur ein einziges Schaf und das fällt an einem Sabbat in eine Grube. Packt er dann nicht zu und holt es heraus? Ein Mensch ist doch viel mehr wert als ein Schaf. Also ist es erlaubt, einem Menschen am Sabbat Gutes zu tun. Dann sagte er zu dem Mann: Streck deine Hand aus. Er streckte sie aus und sie wurde so gesund wie die andere. Da gingen die Pharisäer hinaus und beschlossen, dass Jesus sterben müsse. Diese Heilungsgeschichte wird gerne herangezogen, um die Kritik Jesu an den herrschenden Gesetzen zu illustrieren. Ich denke jedoch, dass diese Geschichte noch viel vielschichtiger ist. Das Leiden des Mannes in der Synagoge war höchstwahrscheinlich nicht lebensbedrohend. Die abgestorbene Hand hatte sicherlich schon länger. Jesus hätte sie auch am nächsten Tag heilen können und wäre so der Sabbatfrage aus dem Weg gegangen. Er geht dem Konflikt jedoch nicht aus dem Weg, sondern reagiert ja, provokant jesuanisch, würde ich sagen, mit der Aussage, natürlich ist es erlaubt, am Sabbat einem Menschen Gutes zu tun. Dem kann man jetzt schwer widersprechen, auch nicht als Jurist. Was Jesus nun tut, ist so provokant, dass ich die Reaktion der Pharisäer nur zu gut verstehe und ich mich als Protestant nur ungemein darüber freue. Der Mann hat eine abgestorbene Hand, eine Behinderung und ist in seiner Handlungsfähigkeit eingeschränkt. Er ist auf das Handeln anderer angewiesen, um überleben zu können. Er ist von anderen abhängig, um zu seinem Heil, sprich zum Leben, zum Überleben zu kommen. Jetzt kommt dieser Jesus daher und heilt seine Behinderung. Jesus macht möglich, dass der bisher von anderen Abhängige selbst handlungsfähig wird. Der Geheilte bekommt eigenen Handlungsspielraum, kann selbst Hand anlegen und ist so nicht mehr vom Goodwill anderer abhängig. Ich lese diese kurze Geschichte bei Matthäus und finde mich mitten in zutiefst reformatorisch-christlichem Denken wieder. Nicht der untertänige Gehorsam scheinbar Mächtigen gegenüber, das sich Machthabern ausliefern, sondern das Vertrauen, der Glaube an Jesus Christus schafft den notwendigen Freiraum, die Freiheit, um mal selbstverantwortlich, ohne von anderen behindert zu werden, leben zu können. Der so vertrauende Geheilte ist nicht mehr auf Almosen anderer angewiesen, er kann selbst entscheiden und dort zupacken, wo es für ihn sinnvoll erscheint. Das schmälert natürlich jetzt den Einfluss anderer und daher ist die Reaktion der Pharisäer nur zu verständlich. Jesus muss weg, weil er ihren Einfluss, ihren Machtbereich bedroht, weil er Menschen zur Selbstständigkeit befähigt. Welche Sprengkraft eine solche Befreiung aus Abhängigkeiten haben kann, das haben Martin Luther, die Reformatoren vor und zu seiner Zeit und alle, die diesen Gedanken in den kommenden Jahrhunderten zu leben versucht haben, nur zu intensiv zu spüren bekommen. Die Botschaft der Befreiung führt zum Konflikt mit jenen, die durch die Befreiung an Einfluss und Macht verlieren. Die Botschaft der Befreiung führt zum Konflikt mit jenen, die durch die Befreiung an Einfluss und Macht verlieren. Das wird auch heute spürbar, wenn Menschen sich nicht mehr bevormunden lassen in ihrer Entscheidung, in welcher Form sie zusammenleben sollen, wo sie was einkaufen und essen sollen, wie Kinder erzogen werden und noch viele mehr. Menschen übernehmen Selbstverantwortung, wenn sie ihrem Gewissen, ihrem Glauben gemäß überlegen, ob ihre Handlungen zum Guten, also zu mehr Freiheit für alle führen und demgemäß Hand anlegen. Jesus ermächtigt den Mann in der Synagoge zu dem selbstverantwortenden Tun in Freiheit. Und genau dieses wünsche ich uns allen zu.